Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lost in Perfection. Mein Name ist Suyen Kim. Schön, dass Sie hier reinhören, denn es zeigt mir, Perfektion oder Perfektionismus ist etwas, das auch Sie beschäftigt, neugierig macht oder fasziniert. Warum eigentlich? Warum ist es erstrebenswert, perfektionistisch zu sein? Was bedeutet überhaupt Perfektion? Und ab wann ist etwas perfekt und für wen? Meine heutige Gesprächspartnerin weiß vielleicht ein paar Antworten auf diese und andere Fragen. Es ist die Modedesignerin und Künstlerin Esther Perband und ich freue mich, dass sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen hat. Hallo Esther.
Hallo Suyen.
Ich frage dich gleich, bist du perfektionistisch?
Ich würde sagen, ja.
Okay, woran machst du das fest? Wie äußert sich das?
Ich glaube, dass es mir eher von außen herangetragen wurde. Mir war das gar nicht so bewusst viele Jahre lang, aber es kam dann häufiger ja so Sprüche so, oh Esther, du mit deinem Perfektionswahn. Und da habe ich dann erst angefangen, darüber nachzudenken, was das ist bei mir oder was das sein könnte. Und ich weiß schon, dass es zum einen ganz toll ist, mit mir zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, aber dass es auch hart ist, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich erst aufhöre, wenn es eben für mich perfekt ist. Und das hast du ja gerade angesprochen. Wann ist etwas perfekt und für wen? Und eigentlich gibt's dann da auch immer noch eine kleine Hürde von, wenn ich dann aufhöre zu arbeiten und vermeintlich meine, es ist jetzt perfekt, ist dann eigentlich noch ganz viel Luft nach oben, aber dann würde ich nie Dinge fertig kriegen, weil ich schaffe es eigentlich nie, Dinge perfekt zu machen.
Okay, da komme ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf zu sprechen, aber wenn du drauf angesprochen wirst und dir gesagt wird, du mit deinem Perfektionswahn, wie äußert sich das denn im Verhalten? Bist du dann unruhig oder sagst du, nee, wir müssen jetzt Überstunden machen, weil es geht nicht anders, wir haben eine Deadline, wie äußert sich das?
Es kann eben passieren, dass wir ein neues Bekleidungsteil, ich habe etwas designt, es wird Schnitte gemacht, wir nähen einen Prototypen, der wird korrigiert, dann wird er nochmal gemacht und eigentlich haben wir schon das fertige Teil da und ich ziehe es an und ich ziehe eben die Sachen immer selber an. Das ist so mein, ich muss das spüren, dieses Teil, ich muss dann vorm Spiegel stehen und wenn ich dann sage, ja, will ich anziehen, finde ich super cool, finde ich super schön, finde ich total elegant, macht mich stark, macht mich schön, was auch immer, dann ist es sozusagen okay, aber wenn ich dann eben sage, nee, dann kann es passieren, dass ich in große Augen gucke, in eine Reihe von großen Augen und sage, sorry, aber das muss nochmal gemacht werden. Und das ist immer ein schwieriger Moment, weil ich immer weiß, die Leute sind, also gerade, ich habe jetzt eine Situation vor Augen, sagen wir mal kurz vor einer Modenschau und es ist sowieso viel Arbeit und man macht schon immer, freut sich immer, wenn man einen Haken hinter ein Teil machen kann und wenn dann Esther aber sagt, nee, das Teil einfach nochmal, weiß man, okay, es kostet nochmal Stunden und dann sind die Leute immer erstmal sehr enttäuscht und denken so, oh Mann, es ist doch jetzt eigentlich wirklich in Ordnung, aber ich krieg eigentlich das Feedback, dass sie dann auch verstehen, warum und es eigentlich toll finden, dass sie sagen, nee, hier hören wir noch nicht auf, sondern noch einmal eine Runde drehen und dass dann auch das Ergebnis noch besser ist. So, aber ich flippe dann nicht aus oder so. Es ist einfach, bei mir ist ja auch eine Enttäuschung dann da, aber ich sage, nee, es ist es noch nicht und ich weiß, dass ich am Ende belohnt werde für nochmal extra Runden drehen.
Und wie ist das, kannst du denn diesen Perfektionismus, den du halt im beruflichen Alltag hast, kannst du das trennen vom Privaten?
Vermutlich auch nicht. Jetzt muss ich aber überlegen, wie sich der im Privaten äußert. Aber vielleicht ist das sowas, also die Leute, die mich kennen, mich auch schon mal gesehen haben, wissen, es ist so mal so von top to toe, alles durchgestylt, immer Kappe, der ganze Schmuck, der ganze Style, Schuhe, es muss immer alles so perfekt sein, auch da wieder perfekt für mich. Und dann fragen die Leute, so, nimmst du den Schmuck überhaupt ab privat oder trägst du ihn auch privat oder trägst du die Kappe immer privat, trägst du die auch sonntags, hast du sowas wie eine Jogginghose? Und nee, habe ich nicht. Ich besitze keine Jogginghose oder eine Schlummihose oder wo man sich halt am Sonntag mit auf der Couch, weil ich ziehe mich halt auch am Sonntag so an, wie ich halt auch jeden Tag aussehe, wenn ich in meinen Laden komme. So. Und ich glaube, das so durchzuziehen, das ist, glaube ich, das, was du vielleicht meinst mit, kann man das trennen? Und das kann ich nicht.
Welchen Stellenwert hat denn eigentlich Perfektion per se in der Mode? Ja, also ich meine, ab wann ist ein Kleidungsstück perfekt oder eine Kollektion? Ich weiß, du wirst wahrscheinlich aus deiner eigenen Erfahrung berichten, aber was du so grundsätzlich aus der Modebranche so mitbekommst?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil geht es um Perfektion oder geht es um Geschmack? Und dann auch wieder, für wen ist wann etwas perfekt? Ich finde schon, dass in der Mode Perfektionismus ganz eng mit sehr, sehr großer Handfertigkeit oder so Craftsmanship, also Schneiderkunst, das ist ja für mich, also wenn etwas perfekt genäht ist, also wenn ich wirklich sehe, die Nähte sitzen perfekt, die Passform ist perfekt und das kann man mit Fast Fashion ja gar nicht mehr hinkriegen, deswegen kann für mich eine Fast Fashion definitiv nicht perfekt sein. Und das andere Thema ist, dass ja auch Unperfektes perfekt sein kann. Also es gibt Designer, die eben auch unperfekt arbeiten, aber absichtlich. Und auch da eigene Erfahrungen. Ich arbeite ja auch mit unverarbeiteten Säumen, also offenen Kanten. Das liebe ich auch. Und es ist dann trotzdem für mich perfekt, obwohl vielleicht jemand, der das nicht so gewöhnt ist, denkt so, ja, aber es ist doch noch nicht fertig. Oder ein anderes Prinzip für mich ist, ich nenne das immer so ein bisschen Design by Default, das ist aber, glaube ich, auch ein falscher Begriff, aber vielleicht kann man es verstehen, Dinge, die per Zufall passieren, also eigentlich aus einem Unfall heraus und die Leute sagen, ah ja, sorry, das ist irgendwie falsch, ich sage, nee, warte mal, lass uns das mal angucken, das ist doch eigentlich viel besser als das, was ich vorher im Kopf hatte. Und das macht mir auch große Freude, also sozusagen den Perfektionismus in Fehlern zu finden oder im Unperfekten.
Wie häufig kommt denn das vor? Ich meine, das ist ja eigentlich ein Glücksfall, ne, wenn sowas passiert.
Ja, das stimmt und es kommt so ein bisschen auf die Arbeitsweise drauf an, wie man arbeitet. Wenn man natürlich nur eine Zeichnung an einen Schnittmacher gibt oder Schnittmacherin, die arbeitet da dran, dann kommt das wieder. Also deswegen ist mein Wunschszenario eigentlich, einen Schnittmacher und die Schneiderin direkt neben mir zu haben, dass ich sozusagen in jedem Schritt immer wieder eingreifen kann und Stopp sagen kann und eben ein Teil nicht bei einer Schneiderin irgendwo anders genäht wird, sondern bei mir hier. Und wenn das nur halb fertig genäht ist, ich es mir angucken kann und sage, ah, vielleicht lasse ich es auch einfach halb. Aber deswegen muss das wirklich sehr eng, also deswegen sage ich auch, es ist nicht nur ein Designer ist perfekt, sondern dieses ganze Team drumherum, das macht es aus, das ist die Kunst, eine Schneiderin, die Schnittmacherin und der Designer zusammen, die kreieren diese Kunstwerke so. Und ja, das wäre so mein Wunschszenario.
Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wenn du jetzt weißt, okay, ich setze mich jetzt an eine neue Kollektion ran? Du hast gerade beschrieben, das ist Teamarbeit. Wie funktioniert das bei dir? Hast du da schon Ideen im Kopf, die du skizzierst, die du dann mit deinem Team besprichst? Und wie lange dauert das, bis du dann sagst, okay, dieses Kleidungsstück ist jetzt genau so, wie es jetzt in die Kollektion rein sollte. Es passt, es ist eine Geschichte, die ich erzählen möchte mit dieser Kollektion. Wie lange dauert so ein Prozess?
Auf der einen Seite ganz lange und dann auch wieder ganz schnell. Also es brodelt irgendwie meistens viele Wochen oder auch Monate etwas bei mir im Kopf, eine Idee. Also sowas wie so eine Brücke, so ein Überbau für eine Kollektion. Und dann ist es aber der größte Trugschluss, den man eigentlich so hat. Also es ist, glaube ich, die seltensten oder die wenigsten Designer arbeiten so, dass sie nur kreativ sein dürfen und ständig nur irgendwie am Reißbrett sitzen und Designs entwerfen, neue Bekleidung entwerfen. Also ich
eine schöne romantische Vorstellung.
Ja, es
ne?
ist wunderbar und ich glaube, deswegen wollte ich auch irgendwann Designerin werden, musste dann aber feststellen, dass das leider nicht so ist. Also ich sitze von morgens bis abends am Rechner, am Handy und es geht nur um Organisation, Buchhaltung, und so eine Dinge, die wirklich sehr langweilig sind. Und deswegen passiert es so im Hintergrund, deswegen kann ich es gar nicht so richtig festmachen, wann es anfängt und wann es aufhört. Aber es ist, wie gesagt, es brodelt so in mir drin und dann gab es jetzt wie zum Beispiel vorletzte Nacht, konnte ich nicht schlafen und ich habe 3 Stunden wach gelegen und ich habe die nächste Mondschau visuell in meinem Auge, vor meinem Auge gesehen und habe im Kopf sozusagen die ganzen Looks durchdesignt und dann habe ich immer wieder mein Handy genommen und habe es mir kurz aufgeschrieben, dann habe ich es wieder weggelegt, dachte ich, okay, jetzt schlafe ich weiter. Dann kam das nächste Outfit im Kopf, wieder Handy aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. So. Und deswegen meine ich, dann kann das ganz schnell gehen, dass dann die Ideen einfach so purzeln. Aber im Prinzip arbeitet man schon ein paar Monate an so einer Kollektion.
Jetzt ist es ja so, dass es gibt zum einen Perfektion und dann gibt es ja Perfektionismus. Perfektionismus ist ja etwas, was von innen heraus kommt, wo man etwas gestaltet, an etwas arbeitet, dass der perfekte Moment eintritt oder das perfekte Kollektionsteil. Und für viele ist Perfektionismus ja eher negativ konnotiert. Viele fühlen sich gestresst auch dadurch, leiden vielleicht auch darunter. Wie ist das bei dir? Wie kommst du mit dem Perfektionismus, den du für die Arbeit an den Tag legst, wie kommst du damit klar?
Also Perfektionismus ist auch für mich ein Stressfaktor, das muss ich zugeben. Und es hat auch, es ist ein Frustfaktor. Also es gibt eigentlich keine Kollektion, keine Modenschau, wo ich nicht einen Tag vorher oder wenn dann alle Looks stehen, die Running Order steht, dass ich dann nicht sage, ich möchte am liebsten alles wegschmeißen. Und ich möchte gerne nochmal von vorne anfangen. Und das ist total frustrierend. Und ich habe schlechte Laune und das ist der Moment, wo es keinen Spaß macht, mit mir zusammenzuarbeiten, weil natürlich alle sind total enthusiastisch, es ist fertig, übermorgen ist die Show oder wann auch immer und sozusagen die Person, für die man sozusagen seinen ganzen Blut und Schweiß die letzten Wochen reingetan hat, steht da und sagt, ich finde alles scheiße, ich möchte alles wegschmeißen. Das ist für alle und für mich sehr frustrierend. Das geht dann auch wieder weg, so. Aber es ist, das ist, da kommt auf jeden Fall Stressadrenalin irgendwie raus. Auf der anderen Seite sehe ich es auch nicht so negativ. Es ist auch mein Motor, mein Antrieb. Also, sonst würde ich ja gar nicht so weit kommen. Also, sonst würde ich wahrscheinlich in meinem Beruf auch nicht so weit gekommen sein. Ohne diesen Antrieb, ohne diesen Motor, also der lässt mich natürlich auch jeden Morgen immer wieder aufstehen und hier hingehen und an Dingen dranbleiben und eben Dinge verbessern so. Und ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will und ich hoffe, dass mein Perfektionismus mich da irgendwann hinbringt.
Wohin möchtest du denn?
Und deswegen freue ich mich.
Ja, aber was ist denn das Ziel für dich?
Noch mehr Qualität,
noch was bedeutet mehr, das konkret?
Qualität? Ja, schneiderisches Kunsthandwerk, noch mehr Passform, Perfektionismus, noch schönere Stoffe. Also es geht mir auch so um Schönheit. Also ich glaube, vielleicht ist Perfektionismus bei mir sowas mit Schönheit. Ja, ist interessant. Ich will einfach schöne Dinge schaffen und kreieren und in diese Welt bringen. So. Es ist, ich bin leider keine Ärztin ohne Grenzen geworden. Aber trotzdem glaube ich, dass auch mein Beruf irgendwie den Beitrag für diese Welt irgendwie bringt. Und ich möchte halt irgendwie Schönheit.
Ja. Woher holst du dir denn deine Ideen? Wovon lässt du dich inspirieren?
Ja, diese Frage kam auch häufig während der Corona-Zeit, ob das jetzt nicht total schlimm sei als Kreativer, weil die Inspiration wegfällt. Das ging mir überhaupt nicht so die letzten Jahre, weil die Inspiration kommt irgendwie aus innen heraus. Ich muss dazu nicht irgendwo hinreisen unbedingt oder viele Menschen sehen. Die kommt irgendwie aus innen heraus und ganz oft ist bei mir so ein Wunsch, was möchte ich anziehen, was brauche ich gerade? Also aus so einem eigenen Bedürfnis heraus kommt auch viel Inspiration. Und dann gibt es aber auch diese Momente natürlich auf Reisen oder bei mir passiert ganz viel beim Tanzen zum Beispiel, wenn ich einfach die Augen zumache und stundenlang tanze und irgendwie die Bässe auf mich einwirken lasse, dann rauscht es nur so an Ideen und das sind immer ganz tolle Momente. Jetzt gerade die Kollektion, an der ich arbeite, hat auch eine sehr schöne Geschichte. Die Inspiration habe ich vor 4 Jahren bekommen und ich habe sie sozusagen ganz heilig gehütet, weil ich damals schon wusste, das ist was ganz, ganz Großes, aber es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt dafür und ich habe es jetzt sozusagen wieder rausgeholt und weiß, dass es jetzt genau richtig ist. Und das war auf einer Reise in Frankreich, in dem Ort, wo meine Kindergartenfreunde und ihre Eltern ein Haus haben, wo ich als Kind schon viel war. Und ich war eben vor ein paar Jahren nochmal dort und habe bei einem Spaziergang in einem erkalteten Feuer, so sagt man wahrscheinlich, so ein kleines Lagerfeuer irgendwo am Waldrand, ein Ordner, ein Buch, sowas wie so eine Kladde, wo man so Dinge abheften kann, gefunden, was so halb angebrannt war, feucht, also es hat auch gestunken. Und dieses Buch war eigentlich eine Anleitung, um Maschinen zu bauen, wie man Maschinen baut, aber eben Seidenspinnereimaschinen. Und dieser Ort, Chomarac heißt er, ist auch ein Ort, wo alle Bewohner früher Maulbeeren angebaut haben selber, weil in dem Ort wurde früher Seide gesponnen. Und dieses Buch war halt voll mit handgezeichneten technischen Zeichnungen, Zahnrädern, eigentlich für die Leute, die nur die Maschinen bauen. Also eigentlich überhaupt nichts Kreatives, aber dieses Handgezeichnete noch, das war so schön und ich habe das gesehen und dachte, oh Gott, das muss ich irgendwie mitnehmen. Und wie gesagt, es lag jahrelang in der Schublade und jetzt habe ich es rausgeholt und eben die neue Kollektion heißt Atelier Dream Machine.
Das heißt also, du hast quasi auf den perfekten Moment gewartet, dass dann die Kollektion entstehen durfte.
Ja, ja. Und ich auch die Möglichkeiten habe, diese technischen Zeichnungen in einen Stoff, in einen Jacquard umzuwandeln. Also er wird jetzt, diese technischen Zeichnungen werden gewebt in Italien und, wow. Und das wirklich so, also auch nochmal dieser Handwerksgrund da rein und das, die Möglichkeit hätte ich vor ein paar Jahren nicht gehabt und deswegen freue ich mich, dass ich auch nicht sofort irgendwas damit gemacht habe, sondern gewartet habe für den perfekten Moment.
Okay, damit wirst du auf jeden Fall etwas schaffen, was bleibt, was nachhaltig ist. Was man der Mode ja nicht immer unbedingt nachsagt, dass sie nachhaltig ist. Ich meine jetzt gar nicht mal so sehr die Produktionsketten, sondern es gibt Sommerkollektion, es gibt Winterkollektion, es gibt Zwischenkollektion. Man kommt gar nicht mehr hinterher zu unterscheiden, was ist denn wann erschienen. Und somit hat Mode, finde ich, in den vergangenen 30 Jahren was sehr Vergängliches bekommen, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich persönlich bin sehr modeinteressiert und finde halt auch, Mode erzählt Geschichten. Kleider erzählen Geschichten, die dann auch weitergetragen werden können. Und trotz alledem, so wie die Modebranche im Moment funktioniert, ist Mode ja etwas sehr Vergängliches geworden. Und ich frage mich dann tatsächlich auch, ist damit per se auch Perfektion vergänglich geworden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas gemacht habe, so wie du das jetzt schilderst mit der Kollektion, die kommen wird, klingt das nicht so. Aber wenn ich etwas gemacht habe und habe diesen perfekten Moment erreicht für dieses Kleidungsstück, dann wird es präsentiert, es wird verkauft. Und kann es nicht auch sein, dass es dann irgendwann vergeht, diese Perfektion? Oder siehst du es eher als etwas, was bleibt?
Ja, es ist, also alles, was du gerade angesprochen hast, sind Themen, die für mich sehr wichtig sind. Und deswegen, genau aus dem Grund, weil richtig schöne Dinge brauchen auch einfach manchmal Zeit. Also ich habe, glaube ich, 3 Jahre gebraucht, um diese Kappe zu designen, die ich auf dem Kopf habe. So, und das macht auch Spaß, einfach Dingen Zeit zu geben Und genau deswegen habe ich mich vor einigen Jahren auch aus diesem Hamsterrad der Modeindustrie herausgezogen und habe gesagt, ich verkaufe nicht mehr an andere Händler. Also ich verkaufe sozusagen nur noch von mir an den Endkunden in meinem Laden, in meinem Online-Shop, weil ich genau da raus wollte, dass andere Einkäufer von mir erwarten, dass genau zu dem Zeitpunkt zweimal im Jahr eine Winterkollektion, eine Sommerkollektion da ist und dass ich auch jedes halbe Jahr das Rad komplett neu erfinden muss. Und das habe ich irgendwie nicht eingesehen, weil die Dinge sind doch schön, die sind doch gut und sie haben irgendwie die, ich finde, sie dürfen auch länger existieren als nur diese paar Monate. Dann kommt dazu, wer mich nicht kennt, ich mache eben alles in Schwarz. Das heißt, das ist klassisch, das ist zeitlos, das ist mir wichtig, zeitloses Design auch zu kreieren. Auch das ist natürlich eine Geschmacksfrage, was jetzt zeitlos ist. Aber die Sachen, die man bei mir kaufen kann, kann man 20 Jahre lang tragen, 30 Jahre lang. Ich habe auch viele Kunden, die kommen rein und haben einen Teil und sagen, guck mal, Esther, habe ich vor 10 Jahren gekauft. Und es sieht irgendwie immer noch toll aus und die Leute lieben es. Und so hat sich das entwickelt, dass viele Teile bei mir zu Klassikern geworden sind. Die gibt es einfach immer, die kommen immer wieder. Vielleicht werden sie mal leicht verändert. Oder viele Teile schwappen so von einer Kollektion in die nächste. Und ich finde das Rad nicht komplett neu. So, es kommen immer neue Ideen dazu oder es gibt dann so schöne Überthemen wie dieses Dream Machine jetzt. Die Inspiration reingeben. Also es ist immer eine Bewegung in der Kollektion, aber ich möchte entscheiden können, wann eine Idee oder ich möchte die Ideen kommen lassen und spüren, wenn sie kommen und dann sollen sie präsentiert werden, wenn der richtige Moment ist. Und diese Freiheit, die ich mir damit erarbeitet habe, die möchte ich eigentlich sehr, sehr ungern wieder aufgeben.
Das kann ich absolut verstehen. Also in dem Moment, wo man tatsächlich kooperiert, das habe ich ja auch mitbekommen, gibt man sehr, sehr viel auf und kann nicht mehr mitbestimmen. Das, was ich sehr schade finde. Also es tut der Kreativität nicht wirklich gut,
ja.
In der Tat. Du hast es gerade erwähnt, du arbeitest mit Schwarz. Man sieht in deiner Boutique wirklich ganz wenig weiße Teile. Das sind die T-Shirts, die ich entdeckt habe, aber sonst ist alles schwarz. Warum ist das so und wie bist du dazu gekommen?
Also es war früher anders, ja. Ich habe mein Label 2004 gegründet und die ersten, jetzt muss ich auch überlegen, aber ich sag mal, die ersten Jahre war es sehr, sehr bunt. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber ich komme auch aus einer sehr farbigen Vergangenheit. Also meine Uni-Projekte waren immer sehr farbenfroh. Meine Masterarbeit war farbenfroh und ich habe eben dann auch meinen ersten Job in Frankreich bei einer Firma gehabt, die sehr, sehr bunt war. Immer ganz viele Prints zusammengemixt, alle möglichen Farben und das hat mich natürlich auch geprägt und so bin ich dann in mein eigenes Label gegangen 2004 und habe viel mit Drucken gearbeitet, Siebdruck und eben viele Farben und es war aber immer so auch ein schwarzes oder mehrere schwarze Teile dabei. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich selber ziehe eigentlich nur noch schwarz an, aber bei mir im Laden hängen die bunten Sachen. Und da dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Das passt ja irgendwie nicht mehr so richtig zusammen. Und dann habe ich aber gelernt gehabt auf der Schule. Eine Professorin hat irgendwie gesagt, wenn ich irgendwie auf einer Messe stehe mit meiner neuen Kollektion, muss ich irgendwie herausstechen. Ich kann nicht einfach nur eine schwarze Wand auf dem Kleiderständer haben, dann kommen die Einkäufer nicht. Also das war so geprägt bei mir, dass ich dachte, okay, ich muss wenigstens immer eine Farbe haben. Und dann wurde eben irgendwann sehr viel schwarz, aber es gab dann immer noch eine Farbe so. Bis ich irgendwann gemerkt habe, diese eine Farbe wird dann auch nicht gekauft von den Einkäufern, sondern eben nur noch das Schwarz. Und dann dachte ich, okay, das Geld kann ich mir auch sparen. Ja, also war ein Prozess. Es war jetzt nicht, dass es irgendein Ereignis gab und plötzlich wurde alles schwarz. Also ich sage auch gerne mal, dass ich die Erfindung der Langsamkeit bin. Ich habe ja schon gesagt, Dinge brauchen Zeit und ich habe auch einfach sehr, sehr viele Jahre gebraucht, mit meinem Label meine Handschrift zu finden. Meine ganz persönliche Handschrift. Was ist die DNA von Esther Perband? Und die war die ersten Jahre noch überhaupt nicht da. Und das ist das Tolle an Berlin, dass man eben irgendwie hier so ein bisschen sich so durchschummeln kann. Es ist nicht so teuer von den Mieten. Irgendwie kriegt man es ja hin, noch mit einem Nebenjob. Also ich hatte viele Nebenjobs immer noch die ersten Jahre in meinem Label. und hatte aber eben die Zeit und mir die Muße gegeben, das entwickeln zu lassen, das kommen zu lassen. Und ich würde sagen, diese sehr strenge, sehr klare oder auch wiedererkennbare DNA, die die Marke jetzt hat, die ist vielleicht erst 8 Jahre jung, 9, 10 Jahre maximal so.
Und hast du das Gefühl, du bist jetzt da zumindest angekommen, dass du sagst, so ja, das fühlt sich richtig an?
Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo dann auch alles schwarz war und natürlich wird es auch immer besser. Also man lernt ja irgendwie mit jedem Jahr dazu und habe ich das Gefühl, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich irgendwie zu Hause und diese Idee auch, die ich habe mit meiner Bekleidung, ich vermeide auch manchmal das Wort Mode, weil Mode ist eben dieses Kurzlebige. Also mit meiner Bekleidung möchte ich eben vorrangig Frauen, sage ich mal, stark machen. Und auch das kam aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Ich habe selber für mich Schutzmäntel gestrickt, sozusagen im übertragenen Sinne. Und mein Wunsch war immer, das auch anderen Frauen anbieten zu können. So diese Stärke, dass man sich irgendwie 2 Zentimeter größer fühlt. Und dieses Feedback kriege ich jetzt auch von meinen Kundinnen. Und das macht mich sehr froh und auch irgendwie stolz.
Jetzt ist es ja so, wer dich vorher noch nicht kannte, kennt dich vielleicht spätestens seit Germany's Next Topmodel oder auch seit Making the Cut. Mhm. Und ich war sehr überrascht, als ich dich dort entdeckt habe. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich dachte, das sind so schrille Shows. Ich sage jetzt mal schrill, ohne das jetzt werten zu meinen, aber verglichen mit der Mode, die du
oder
machst.
Kommerzielle Shows.
Ja, das auch. Und du hast daran teilgenommen. Du wurdest eingeladen bei Making the Cut, wo du dann auch wirklich einem internationalen Publikum auch vorgestellt wurdest. Und das ist ja auch Stress, ne? Also man muss wirklich in den Wettstreit treten mit anderen internationalen Modemacherinnen. Und man muss gucken, dass man immer weiterkommt und immer weiterkommt. Bei Making the Cut war es ja so, am Ende winkte so ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar. Bis dahin hast du es nicht geschafft, aber den 2. Platz hast du belegt. Und das ist ja echt eine Reise, es ist wirklich ein Ritt, bis dahin zu kommen. Wie stressig war das eigentlich für dich? Und gab es überhaupt die Möglichkeit, in dieser Zeit perfektionistisch arbeiten zu können oder Perfektion an den Tag legen zu können?
Also ja, es war unglaublich stressig. Ich glaube, hätte ich vorher gewusst, was da auf mich zukommt, hätte ich das nicht gemacht. Und manchmal frage ich mich auch, woher hatte ich eigentlich den Mut, da so dran teilzunehmen? Ich hatte unglaublich viele Ängste vorher. Ich bin dahin gefahren zum Flughafen und mir liefen die Tränen wirklich, weil ich so eine Angst hatte, dass ich vielleicht auch einfach den größten Fehler meines Lebens mache. Ich wusste schon, dass es anstrengend wurde. Ich habe sehr regelmäßig Yoga gemacht. Also ich war so sehr fokussiert. Ich wusste einfach, das ist jetzt eine sehr große Chance und die muss ich nutzen und ich muss einfach volle Konzentration an den Tag legen. Und vor allem die ersten Assignments, haben sie immer gesagt, also diese ersten Episoden, diese ersten Aufgaben, die wir bekommen haben, da bin ich wirklich gerannt wie eine Bekloppte. Ich habe schon immer von den Produktionen hinten, ich habe immer aus dem Off gerufen, Esther, kannst du auch mal was trinken oder was essen? Weil ich habe wirklich einfach nur durchgearbeitet. Weil ich mache meine Schnitte nicht selber, ich nähe nicht selber. Und dort war das eben die Aufgabe. Jeder Designer musste dann die Schnitte machen und es auch selber nähen. Sie haben immer gesagt, es ist kein Nähwettbewerb. Das war auch gut. Also die Sachen konnten aussehen, wirklich zusammen getackert, zusammen geklebt. Es musste halt auf dem Laufsteg gut aussehen. Und so sahen sie bei mir auch aus. Also man durfte da nicht nach innen gucken. Und also Perfektionismus konnte ich da nicht an den Tag legen. Das war natürlich auch schwierig für mich, weil ich gerne es schön habe. Aber ich habe dann eben versucht, im Design sozusagen meinen Perfektionismus an den Tag zu legen.
Und wie war das für dich? Also ich meine, da ist man wahrscheinlich am Stück, innerhalb dieser Produktionszeit bist du am Stück dann da vor Ort gewesen, um dann in den Wettstreit zu treten.
Genau, wir hatten eigentlich kaum freie Tage. Es ging wirklich einen Tag nach dem anderen, immer 2 Tage, maximal 2,5 Tage für eine so eine Aufgabe und dann kam schon wieder die nächste. Und wir haben, glaube ich, 10 Wochen am Stück gedreht.
Jetzt warst du ja bis dahin aber schon etabliert als Designerin. Du hattest dir ja schon einen Namen hier in Deutschland erarbeitet und da warst du dann international gesehen vielleicht eher unbekannt. Und dann bist du eigentlich ja wie am Anfang, wie, ich sage jetzt mal, wie Modestudentinnen, die dann da sind und dann sagen so, ja, ich möchte gerne bei Vivienne Westwood studieren und dann macht die einen vielleicht nieder oder man kommt gar nicht erst so weit. Und in so eine ähnliche Situation bist du ja, hast du dich ja selber ja auch ausgeliefert, dass du bewertet wirst und dann rausfliegst, ne? Du kommst hier nicht weiter.
Ja. Ja, ich glaube, das war auch die Angst. Also man kommt sich plötzlich wieder sehr, sehr klein vor. Da sitzt so eine hochkarätige Jury vor einem und man muss sich rechtfertigen. Warum macht man es so? Warum benutzt du keine Farben, Esther? Diese Frage kam ja irgendwie bei jeder Jury-Sitzung. Mach doch mal Farben, dann kannst du auch mehr verkaufen. Ich fand das aber gerade im Nachhinein eine der besten Schulen, die ich hatte. Weil vorher wussten die Leute, oder man sieht es ja, wenn man mit mir in den Laden kommt, sieht man, es gibt nur Schwarz. Wenn man das nicht mag, dreht man einfach wieder um und geht raus. So. Aber ich wurde nicht gefragt, warum mache ich das? Also ich musste mich nicht hinterfragen oder meine Produkte nicht hinterfragen. Und durch diese ständigen Fragen und Hinterfragen von der Jury hat sich das so gefestigt. Warum mache ich das so? Und warum will ich auch keine Farben? Ich habe denen auch gesagt, es ist keine generelle Verneinung von Farben, aber wenn, dann möchte ich es selber entscheiden. Es muss aus mir herauskommen, dass ich Farben machen möchte und nicht, weil eine Jury mir sagt, jetzt mach mal Farbe. Aber ich musste halt immer wieder, und ja, ich konnte ja auch nicht jedes Mal das Gleiche erzählen, sondern ich musste immer wieder überlegen, warum ist das so? Warum gibt mir das so eine Stärke? Was ist das, warum ich das so doll will und warum ist das so doll, dass ich sogar daran festhalte und eigentlich diese 1 Million US-Dollar aufgebe dafür, um einfach nur mir treu zu bleiben. Weil ich hätte sehr gute Chancen gehabt, diese 1 Million zu bekommen, hätte ich einfach nur 3-4-farbige Looks bei der finalen Modenschau auf dem Laufsteg geschickt.
Ja, aber das wäre dann wahrscheinlich Verrat an deinen Kleidungsstücken gewesen, an dir selber, ne?
Ja, das wäre es gewesen. Und das wollte ich nicht in Kauf nehmen. Für kein Geld dieser Welt.
Das ist dann dein Perfektionismus für dich selber. Egoistische Perfektionismus.
Ja, Egoismus gehört auf jeden Fall auch mit dazu.
Ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, was du gelernt hast in dieser Zeit, dass du da auch nochmal für dich klar gemacht hast, warum du so arbeitest, wie du arbeitest und warum du die Entscheidungen so triffst, wie du sie triffst. Aber was ist tatsächlich danach für dich entstanden? Also jetzt mal für dich selber innen, aber in der Außenwirkung auch. Du warst ja wirklich für ein internationales Publikum sichtbar. Ist es immer noch, also man findet es immer noch auf Amazon Prime, wer sich das angucken mag, kann den ganzen Prozess mitverfolgen.
Ich habe natürlich sehr viel mehr Selbstbewusstsein auch bekommen. Klingt jetzt blöd und man denkt, hattest du doch vorher schon, aber nein, hatte ich, glaube ich, nicht. Und das hat mir sehr gut getan. Was ich auch fast unterschätzt habe, aber was das größte Geschenk eigentlich war, dass ich eben für 10 Wochen jeden Tag nur kreativ sein durfte. Das war das größte Geschenk meines Lebens eigentlich. Weil ich habe mich gefühlt, als hätte man mich wieder auf den Spielplatz geschickt. Und ich habe eine Freude gehabt, da mir Sachen auszudenken. Oder es gab so eine Haute Couture-Aufgabe und das habe ich vorher nicht gemacht. Und da habe ich einfach 20 Meter Tüll gekauft und 20 Meter Pailletten. Habe ich niemals vorher gemacht. Und ich habe wirklich wie ein kleines Mädchen, also ich habe mich so gefühlt, ja, genau deswegen wollte ich doch früher schon als 12-Jährige irgendwie Modedesignerin werden. Und das hat mich mutiger hat werden lassen in meinen Kreationen jetzt. Also weil vorher war immer, oh ja, kann man sich das verkaufen und das will vielleicht keiner oder es wird zu teuer. Und jetzt sage ich einfach, ich mache es, weil ich es will. Und dann wird es meistens doch verkauft oder es ist wichtig, dass es da ist. Meistens funktioniert es ja auch so, das hängt dann im Laden und alle Leute sagen, wow, toll, und ich kaufe dann ein T-Shirt. Aber so funktioniert Mode. Man kauft ja einfach dieses Image oder die Kreativität einer Marke, auch wenn man dann selber nur das T-Shirt trägt. Aber es ist auch alles wunderbar. Also dieser Mut ist auf jeden Fall sehr viel größer geworden. Und natürlich eben diese internationale Aufmerksamkeit, die du auch gesagt hast. Also es wird immer noch geguckt. Ich kriege immer noch teilweise täglich Nachrichten, die sagen, sie haben jetzt die Show gesehen. Also es gibt einfach Millionen von Menschen auf dieser Welt und es ist halt sehr kommerziell und Leute haben Spaß dran Und das bringt mir was. Also es hat meinem Business auf jeden Fall sehr gut getan und hat mich ordentlich nach vorne geschubst. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Für meinen Mut sehr dankbar, dass ich das damals einfach gemacht habe und eben meine Ängste mal beiseite geschoben habe.
Ja, dass dein Mut dich getragen hat bis dahin, ne? Und heißt das denn jetzt für dich dann auch so, okay, du hast ja deinen Store hier in Berlin, aber gibt es schon so Ideen auch zu sagen, so ja, ich gehe auch nach Japan, nach China oder vielleicht nach L.A., mach dort vielleicht einen Laden auf. Gibt es solche Pläne?
Ja, die gibt es natürlich. Also nennen wir es mal Träume, Wünsche, weil es tatsächlich seit der Show so ist, dass Amerika mein größter Markt ist. Also ich verkaufe am meisten nach Amerika, also in meinem Online-Shop. Und dann kommt Deutschland und dann kommt, glaube ich, Kanada, Mexiko, UK. Aber deswegen ist der amerikanische Markt sehr wichtig für mich. Und Wunsch wäre eben in New York einen Laden aufzumachen, weil dann eben die ganzen Shipping-Kosten wegfallen würden, die Zollgebühren. Ja, aber das ist natürlich ein sehr, sehr großes Projekt, aber ich streue es mal so ins Universum und hoffe einfach, dass es funktioniert irgendwann.
Hast du denn jetzt gerade so konkrete Pläne, was dein Business angeht, jetzt mal fernab davon, dass du ja natürlich immer weiter kreativ arbeitest und Kollektionen entwirfst, aber gibt es noch andere Pläne, wo du jetzt schon dran arbeitest und vielleicht auch ein bisschen schon erzählen kannst?
Also woran ich immer und ständig arbeite, ist meine Schmuckkollektion. Auch das erinnert mich so ein bisschen oder ist Teil meiner Kindheit. Ich habe schon als kleines Mädchen Schmuck gebastelt und mich auf eine Decke auf die Straße gesetzt und versucht, es zu verkaufen. Und dass das so ein großes Thema jetzt ist, ist einfach sehr schön. Und das möchte ich weiter ausarbeiten. Es ist natürlich auch einfach ein Produkt, was auch länger lebt und was auch mehr Menschen tragen können, weil man muss es nicht anprobieren. Also es funktioniert auch einfach im Online-Shop ganz gut. Und ich möchte eigentlich die Produktpalette noch weiter ausarbeiten. Also ich habe zwar eine Schuhkooperation gemacht, aber Schuhe sind für mich so essentiell für den richtigen Look. Also ich beobachte einfach wahnsinnig gerne Menschen und was sie anhaben, ohne zu urteilen. Aber wenn ich dann immer auf die Schuhe gucke, denke ich, ach, da hätte man noch mal was dran machen können. Und ich finde es unglaublich schwierig, Schuhe zu kaufen. Ich finde das meist, also 99%, was man in den Läden sieht oder was ich in den Läden sieht, finde ich furchtbar. Finde ich irgendwie, aber das ist Geschmacksfrage. Und es ist ganz selten, dass ich mal einen Schuh sehe und dachte, okay, das ist es jetzt. Und dann denken auch eigentlich immer alle, das sei von mir ein Design. Und deswegen würde ich das gern ausarbeiten, aber ja, dazu kam es bisher noch nicht, aber es ist eben auch so ein Wunsch, ein Plan für die Zukunft. Ich habe sehr große Lust an Kooperationen, also mit anderen Firmen zusammenzuarbeiten, die irgendwie das Gleiche an dem gleichen Universum sozusagen, im gleichen Universum schweben. Ich habe Lust, ich könnte mir auch vorstellen, Möbel oder Interior Design zu machen, noch mehr in die Kunst zu gehen. Ich hatte eben letztes Jahr ja eine Solo-Ausstellung und habe textile Landschaften, so habe ich es genannt, also eher Skulpturen, textile Skulpturen gemacht. Das ist was glaube ich nicht wieder ganz loslassen kann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, also bei mir ist immer wichtig, dass ich auch mal wieder Abstand von der Mode nehme und andere Dinge tue, die dann aber von der Mode inspiriert sind, um dann nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten so eine Sehnsucht wieder zu haben nach der Mode und dann wieder dahin zurückkomme. Weil ich möchte nicht müde werden in meinem Leben von Bekleidung. Und ich glaube, dieses Prinzip, was ich mir irgendwie ganz automatisch so gebaut habe, dass ich immer auch so ein bisschen springe und andere Dinge tue, die wird das hoffentlich, forcieren oder dass ich eben noch mit 80 sage, ich habe Lust auf Bekleidung.
Also du wirkst auf mich auf jeden Fall so, als hättest du einen riesengroßen Topf voller Lust und Sehnsucht und Wünsche, aus denen du schöpfen kannst und wahrscheinlich kriegst du dann auch auf deinem Weg immer wieder neue Inspirationen. Ich danke dir sehr, dass ich hier bei dir sein durfte im Atelier. Ich wünsche dir ganz viel Glück, dass dir ganz vieles gelingt von dem, was du dir so wünschst, was du dir da vorstellst und ja, ganz viel Erfolg bei allem. Ich werde dich begleiten, ich werde dich verfolgen auf Instagram. Genau, und danke dir sehr, dass du dir Zeit für Lost in Perfection genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir.
Mehr über Esther Perband und ihre Mode finden Sie, liebe Hörerinnen, auf der Website von Esther Perband, und zwar auf www.estherperband.com und auch auf Instagram, ich habe es ja schon erwähnt, denn dort wird auch fleißig gepostet. Ich danke Ihnen, dass Sie mit mir in die Tiefen von Perfektion und Perfektionismus eingetaucht sind. Bleiben Sie perfekt und perfekt. Ich bin Suyen Kim und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.